Liebe Gemeinde, schön, dass wir auch an Karfreitag so miteinander in Verbindung sein können und so im Kontakt bleiben können. Auch an diesem Tag möchte ich gern eine kleine Andacht vortragen und über die Dinge sprechen, die mich berührt haben, über Gottes Wort sprechen. Ich möchte damit beginnen, erstmal die erste Frage zu stellen. Was bedeutet dieses Wort Karfreitag? Es kommt aus dem Althochdeutschen Kara und das bedeutet einerseits Klage, Kummer oder Trauer. Und es ist bekanntlich natürlich der Freitag vor Ostern. Am Sonntag feiern wir ja Ostern in einem anderen Rahmen, wie wir es kennen bisher. Aber trotzdem gedenken wir daran, dann an die Auferstehung von Jesus Christus. Aber jetzt an diesem Freitag sind wir im Trauer, sind wir traurig, weil Jesus Christus bekanntlich an einem Freitag gekreuzigt wurde. Wir denken besonders heute an dieses Leiden von Jesus am Kreuz, damit wir nicht vergessen, was er für uns durchgemacht hat. Und er hat nicht nur körperliche Schmerzen aushalten müssen, sondern auch diese ganze Verachtung, Ungerechtigkeit und Schande am Kreuz. Ich bezeichne das als innerliche Schmerzen. Ich lese dazu aus der neuen evangelistischen Übersetzung aus Lukas 23 von 32 bis 43. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten sie ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber die Soldaten verlosten seine Kleidung unter sich. Das Volk stand da und sah zu. Ihre führenden Männer aber spotteten. Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der Auserwählte ist, der von Gott gesandte Messias. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie brachten ihm sauren Wein und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über ihm hatte man eine Tafel angebracht. Darauf stand: Das hier ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher höhnte: Bist du nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und uns. Doch der andere fuhr ihn an: Hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso zum Tod verurteilt wie er, und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft beginnst. Jesus erwiderte ihm: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wir sehen im Vorfeld die Vorgeschichte, die Verse und Kapitel zuvor in den verschiedenen Evangelien, wird gezeigt, wie Jesus falsch verurteilt wurde. Man würde heute sagen, ein Justizirrtum. Ja, man kann darüber streiten, wie weit es ein Irrtum war. Da ging es nicht so mit rechten Dingen zu. Er wurde ausgepeitscht und er wurde wie ein Straftäter behandelt. Er wurde mit anderen Straftätern zum Kreuz geführt. Er musste nicht nur das Auspeitschen erleben, sondern noch viele andere schlimme Sachen. Und als hätte er dieses volle Strafmaß verdient, er musste das alles ertragen, als wäre er ein ganz normaler Verbrecher gewesen. Und diese Tatsache, was hier geschehen ist, dass er zu den Verbrechern gezählt wird, sagt Jesus schon im Lukas-Evangelium seinen Jüngern voraus. Damit erfüllte sich das, was in Jesaja 53,12 schon steht, dass gerade dies passieren soll. Diese zwei Personen neben ihm, laut Urtext oder wörtlich Räuber oder Raubmörder, sie waren schwere Jungs. Sie haben wirklich was angestellt und wurden dabei erwischt. Sie hatten nicht nur mal so einen Apfel gestohlen oder so ein Kavaliersdelikt begonnen, sondern sie hatten wirklich große Anklagen in ihrer Akte. Und sie wussten, dass auf sie ein leidvoller Tod wartet. Und diese Hinrichtung ist unausweichlich. Die Kreuzigung an sich war eine der schlimmsten römischen Hinrichtungsmethoden. Bekanntlich gibt es ja viele Bilder, wo Jesus als Gekreuzigter dargestellt wird. Und wir haben auch bestimmt schon viele gesehen. Und diese Bilder zeigen auf unterschiedlichste Art und Weise, wie schlimm diese Kreuzigung war. Und vielleicht können wir uns gerade mal so ein Bild vor Augen halten und drüber nachdenken, was das bedeutet. Wir müssen uns klar machen, dass die Verurteilten mussten sich am Kreuz selbst, sie wurden ja an den Händen, besser gesagt an den Handgelenken noch deutlicher, ans Kreuz genagelt und an den Füßen und hangen da in der Höhe und mussten sich immer wieder abstützen, damit sie Luft holen konnten. Und bei dieser Bewegung verletzten sie sich immer mehr am rauen Holz und die Nägel schmerzten. Das war eine ganz schlimme Situation. Der Tod am Kreuz war im Grunde ein Erstickungstod. Man rang um die Luft, um das Atmen. Die Verurteilten hatten halt am Ende keine Kraft mehr, um sich immer wieder abzustützen und Luft zu holen. Wir lesen auch in Johannes Evangelium 19, dass die römischen Soldaten später den beiden Mitgekreuzigten, also neben Jesus, die Beine zertrümmerten, damit sie sich nicht mehr abstützen konnten, damit sie schneller versterben. Der Grund dafür war, weil sie auf die jüdische Übrigkeit gehört haben, die wegen den Sabbat nicht wollten, dass sich die Hinrichtung länger hinzieht. Das konnte sich über mehrere Tage hinziehen. Der Tod sollte beschleunigt werden. Aber bei Jesus geschah dieses Zertrümmern der Beine nicht, denn als die Soldaten nachschauten, war er nicht mehr lebendig. Wir sehen, es ist ein schreckliches Ende für einen Menschen. Eine Strafe, die das Leben beendet. Und wie gesagt, wie komisch ist es, dass Jesus zwischen diesen zwei Gesetzesbrechern ist, direkt in der Mitte. Und wie ich schon erwähnt habe, gibt es ja reichlich Bilder, die das sehr schön darstellen. Jesus, der nie ein Gesetz gebrochen hat, er hat alle Gebote Gottes erfüllt und lebte wirklich ohne Sünde. Und ich würde sogar behaupten, er hat auch kein römisches Gesetz gebrochen. Die Römer waren ja damals in Israel die Besatzungsmacht, die Obrigkeit. Und wenn man sich fragt, ja, welche zwei Beispiele könnte ich bringen? Einerseits könnte ich das Beispiel aus Matthäus 22, 21 bringen, wo es um die Steuern ging, wo Jesus gefragt würde, ob man dem Kaiser die Steuern zahlen muss oder nicht. Und Jesus antwortet nur, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Jesus rief nicht zum Kampf gegen die Römer auf. Ganz anders als es die Zelotten, die Freiheitskämpfer Israels, taten, die versuchten mit Waffengewalt, sich von den Besatzern, den Römern zu befreien. Jesus predigte das nicht. Ein anderes Beispiel ist, wo Jesus in Johannes 18 vor Pilatus ist und es um sein Königtum geht. Und er sagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Er hatte kein Interesse an einem Putschversuch oder mit Waffengewalt sein Königreich zu bauen. Und kein Wunder, dass Pilatus am Ende verkünden musste, er findet keine Schuld an Jesus. In den Versen vor unserem Bibelabschnitt lesen wir auch, dass Pilatus versuchte, ihn freizulassen. Aber die Volksmenge wollte lieber Barabbas freilassen. Dieser Mann hatte einen Mord begangen und war ein Aufrührer. Er war ein Schwerverbrecher in römischen Augen. Und Jesus wurde wie ein Verbrecher hingerichtet. Es gibt Ausleger, die sagen, die vermuten, dass Barabbas vielleicht ein Freiheitskämpfer gegen die Römer waren und vielleicht auch deshalb diese Entscheidung so lief. Tatsache war, die jüdischen Anführer wollten, dass Jesus verurteilt wird und sie stachelten das Volk auf und das Volk ließ sich mitreißen. Die Obrigkeit hat dies durchgeboxt und durchgekämpft, die jüdische Obrigkeit. Jesus passte leider nicht in die Vorstellungen von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten und den Sadduzäern. Sie stellten sich einen Messias anders vor. Sie verstanden nicht, was er war und was er lehrte und wer er ist. Besonders auch lesen wir hier in diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, dass die Anführer des Volkes Jesus am Kreuz verspotteten. Vers 35. Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen. Wenn er wirklich der Auserwählte ist, der von Gott gesandte Messias. Der Rest der Volksmenge, da lesen wir an den Kreuzen herum, sie schwiegen. In Matthäus lesen wir zwar einen Bericht, dass manche Menschen vorbeizogen, das war so eine neben einer Durchgangsstraße, und die spotteten Jesus auch und verlachten ihn. Aber die große Menge, die um das Kreuz war, war still. Wir lesen auch, dass die römischen Legionäre lachten und sie verlosten seine Kleidung. Denn man wurde beim Kreuz entblößt, hatte nichts mehr anzuziehen und die römischen Soldaten, die Legionäre, konnten machen, was sie wollen mit der Kleidung. Sogar einer der Räuber neben Jesus klagte ihn an. Vers 39. Bist du nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und uns. Nun ist er auch da. Hilf uns selbst auch. Und eine echte traurige und frustrierende Situation ist hier. Geschunden, verprügelt, mit großen Schmerzen hing Jesus am Kreuz, und dazu waren dann noch alle gegen ihn und zeigten mit dem Finger auf ihn. Und wie deutlich wird hier, dass Jesus nicht nur unsere körperlichen Schmerzen versteht, was wir mal erleben, er weiß auch, was innere Schmerzen zu bedeuten haben. Verachtung, Spott und vieles mehr, was wir Menschen innerlich zu spüren haben, was jetzt nicht am Körper sichtbar ist, sondern in unserem Innersten. Und Jesus antwortet auf diese ganze Verachtung und diese ganze Ungerechtigkeit mit dem sehr bekannten, aber auch verblüffenden Satz in Vers 34. Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Man muss sagen, in dieser Lage so zu reagieren, das ist verblüffend. Wer kann das schon? Und ich selbst muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Jesus konnte es. Und dieser ganzen dunklen Szenerie, in dieser schwierigen Situation, und wo Jesus auch diese Vergebungsworte aussprechen konnte, da gibt es jetzt plötzlich einen kleinen Lichtblick. Jemand, der anders reagiert. Der andere Verbrecher fährt seinen Kollegen an. Vers 40 und 41. Doch der andere fuhr ihn an, also der Jesus angeklagt hat. Hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso zum Tode verurteilt wie er, und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben, aber der hat nichts Unrechtes getan. Hier ist jemand, der verstanden hat, wer Jesus ist. Seine Worte waren so gleichzeitig einerseits Verteidigung für Jesus, aber auch Buße. Und laut Urtext sieht man, dass er seinen Kollegen ermahnt mit Nachdruck. Also als hätte er gesagt, sei still, also richtig so lauthals. Und er forderte seinen Kollegen auf, Respekt vor Gott zu haben, also Gottesfurcht zu haben. Man fragt sich, hat er verstanden, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und Tatsache ist, dass dieser Mann sein bisheriges Leben bereut. Er ist ein Verbrecher und er sieht es, dass er zu Recht verurteilt ist, dass er nimmt diese Strafe an, er hat es verdient, sagt er. Und in Jesus erkennt er diesen einen, der als Unschuldiger da ist. Und deshalb bittet er Jesus, an ihn zu denken. Also er macht Buße, er bereut und es tut ihm leid, was er tut. Und er bittet Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrschaft aufrichtest. Und also hat er von ganz verstanden, wer Jesus ist. Und sein Gespräch, wie gesagt, klingt hier wie ein Bekehrungsgespräch. Und Jesus antwortet ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieser Mann, dieser Verbrecher, wurde relativ kurz vor seinem Leben gerettet. Also vor seinem Lebensende wurde er gerettet. Er konnte nicht mehr viel für Jesus tun. Er konnte sich nicht taufen lassen oder Verschiedenes tun. Er konnte einfach nur Ja sagen zu Jesus. Er hat sich für Jesus entschieden. Und man weiß nicht, war das Verhalten von Jesus, das für ihn ein Zeugnis war, oder wusste er schon einiges im Vorfeld von Jesus? Wir wissen es nicht. Wir sehen nur hier, er hat den Weg zu Gott gefunden. Und er glaubte von Herzen, dass Jesus dieser echte Messias ist, der Retter der Welt. Und deshalb sprach er auch Jesus an darauf, dass seine Herrschaft kommt, sein Reich kommt. Und Jesus spricht ihm eine Verheißung zu, dass er mit ihm zusammen sein wird, mit ihm in Gemeinschaft sein wird und nicht in die Verdammnis kommt, in die Hölle kommt. Diese ganze Begebenheit, diese ganze Bibelstelle, was Jesus hier erlebt hat, was die Menschen mit ihm getan haben, wie dieser Verbrecher, der im positiven Sinne reagiert hat, das soll alles für uns, soll uns zum Nachdenken, zum Beten führen. Einerseits dürfen wir dankbar sein, was Jesus für uns alles durchgemacht hat. Machen wir uns das nochmal klar. Wir mussten das nicht durchleben. Wir müssen nicht ans Kreuz gehen. Wir müssen nicht diese Schmerzen und diese Schande und diese Schmach erleben, die Jesus dort erlebt hat. Aber egal, was wir in unserem Leben durchmachen, ob das jetzt Krankheit ist, also äußerer Schmerz oder Schwierigkeiten oder innerer Schmerz, Verletzungen durch andere Menschen oder Lebensumstände. Er, Jesus, versteht mein körperliches Leiden, was ich durchlebe. Er versteht aber auch meine innerlichen Verletzungen, die durch Handeln anderer Menschen da sind oder Umstände, in denen ich bin. Und er will mich trösten. Und laden wir ihn dazu ein. Sagen wir ihnen, Herr, bitte tröste mich. Sieh an, in was ich bin, was mir wehtut, was schwierig ist. Hilf mir. Aber wir können noch weitergehen. Können wir zu diesen Dingen, die in unserem Innersten sind, genauso sprechen wie Jesus? Können wir sagen, Gott vergib den Menschen, die mir wehgetan haben, denn sie wissen nicht, was sie mir in mir angerichtet haben, was sie mir angetan haben, was sie in mir zerstört haben. Wie oft ist es doch so, dass Menschen nicht erkennen, was für Schaden sie machen? Und wie schön ist es doch, wenn jemand da ist, der erkennt, wie dieser Schächer, dieser Verbrecher, der sich bekehrt hat am Kreuz, dass es falsch war, was er getan hat und dass Änderung notwendig ist. Wie schön, dass es Menschen gibt. Es gibt Fälle, die sich entschuldigen und die sich verändern und klar wird, das ist nicht in Ordnung, was sie getan haben. Vergebung und Heilung, also dass wir Menschen vergeben und die Dinge ihnen loslassen, Gott abgeben. Das heißt nicht, dass wir das für gut heißen, was sie gemacht haben, sondern es Gott abgeben. Und er soll darüber urteilen. Diese Vergebung und die danach folgende Heilung ist aus eigener Kraft oft nur schwer zu schaffen. Wir brauchen Gottes Hilfe, damit wir anderen vergeben können. Und wir brauchen es, dass wir anderen vergeben, damit wir frei atmen können, damit nicht der Schmerz und die Trauer uns erdrücken, ersticken. Und bitten wir Gott um diese Hilfe, damit diese Heilung der Verletzung beginnen kann. Und das ist ein Prozess, das ist ein Weg, der Zeit braucht, der nicht sofort geht. Die Schmerzen sind nicht gleich weg. Aber wenn wir vergeben und es Gott abgeben und mit ihm darüber sprechen und es immer wieder ihm hinlegen, kann die Heilung beginnen. Und lassen wir uns dazu ermutigen. Jesus, der uns versteht, will uns helfen. Er hat gelitten und er versteht unsere Schwierigkeiten. Und wir dürfen für alles, was er getan hat, dankbar sein. Auch in dieser Zeit, wo wir uns nicht treffen können, wo wir nicht zusammen sein können, aber trotzdem dankbar vor Gott sein können. Amen. Ich möchte zum Ende meiner Andacht noch beten. Herr Jesus Christus, du kennst unser Leben, du kennst unsere Lebensumstände, unsere Situation, du kennst die Sorgen, die wir haben, was wir hören, von anderen auch. Und ich möchte dich bitten, lass uns spüren, dass du Anteil hast an unseren Lebensumständen, ob wir jetzt in Leid sind, in Schmerzen oder nicht, ob es uns gut geht oder nicht, Herr. Ich danke dir, dass du uns siehst und dass du uns verstehst. Und wir möchten dir wirklich danken, dass du das Kreuz und diesen schweren Weg auf dich genommen hast, damit wir Vergebung haben für all unsere Fehler, dass wir zu Gott beten können und sagen können, Gott, verzeih mir für das alles, was ich falsch gemacht habe, vergib mir. Und das ist bereinigt durch dich. Und Herr, hilf uns weiter auch, dass wir anderen Menschen vergeben können, die uns Unrecht getan haben, die uns verletzt haben, damit wir frei sein können. Hilf uns auf diesem Weg und heile uns von Dingen, die auch vielleicht schon in unserer Kindheit gewesen sind oder anderswo, Herr. Und hilf, dass wir frei sein können, dass wir weitergehen können. Und wir bitten dich um deine Gerechtigkeit, um dein Urteil, und über all diese Sachen, die wir erlebt haben. Und wir wissen, dass du das siehst und dass wir dir vertrauen können. Und wir möchten Ruhe in dir finden, wir möchten Hoffnung in dir finden. Und auch an diesem Tag, wo wir an deinen Kreuzestod zurückdenken, an dein Leid, möchten wir nochmal Danke sagen dafür. Und wir möchten selbst durch dich Heilung erfahren und frei werden in dir. Amen. Ich möchte gern dazu einladen, wieder nächsten Sonntag hineinzuhören. Dann wird das Osterfest sein. Auch dazu werde ich eine Andacht und ein Gebet und ein paar Worte hochladen. Und ich hoffe, wir können so trotzdem Ermutigung für dieses kommende Osterfest bekommen. Auch wenn es, wie gesagt, ein anderes Fest ist, als was wir bisher kennen. Gottes Segen bis zum Sonntag und für die restlichen Tage dieser Woche.